Wir wollen heute nicht eine Predigt hören, sondern eine weitere Lehrstunde. Und zwar über Gott. Wir beschäftigen uns gerade mit den heiligen Eigenschaften Gottes. Und wir können nicht genug nachsinnen über unseren herrlichen und erhabenen Gott. Und heute wollen wir darüber nachsinnen, dass unser wunderbarer Gott allmächtig ist. Und ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu Daniel Kapitel 4. Daniel Kapitel 4. Wir lesen miteinander die Verse 31 bis 32. Daniel Kapitel 4, die Verse 31 bis 32. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel, und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries den Höchsten, und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist, und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte: Was tust du? Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Du und du allein bist das Alpha und das Omega, unser Herr und Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Wir beten dich an, du alleiniger Machthaber. Und lass uns nun sehen in deinem Wort deine Kraft. Lass uns dich bewundern, wie du herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lass uns deine Machttaten verkündigen. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern dir gib alle Ehre. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten gerade die Worte von Nebukadnezar, dem König von Babylon. All das, was wir lesen, was mit Nebukadnezar geschah, passierte ihm aufgrund eines gewaltigen Fehlers. Er wurde hochmütig. Der Prophet Daniel sagte es ihm schon voraus: Nebukadnezar, du sollst Buße tun, weil sonst wird das Strafgericht über dich kommen. Gott wird dich erniedrigen. 7 Jahre wirst du wie Vieh auf der Weide grasen, damit du erkennst, dass du nichts bist und Gott alles ist. Da heißt es: Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Und dann Vers 23, dein Königtum soll dir erhalten bleiben, sobald du erkennst, dass der Himmel herrscht. Wer herrscht? Der Himmel, Nebukadnezar, und nicht du. Nebukadnezar nahm das Ganze nicht ernst. Lass uns mal lesen ab Vers 26. Nach Ablauf von 12 Monaten nämlich, als er auf dem königlichen Palast in Babel auf und ab ging, begann der König und sagte: Ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Noch war das Wort im Mund des Königs. Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Zu derselben Stunde wurde das Wort an Nebukadnezar erfüllt. Er wurde von den Menschen ausgestoßen und aß Gras wie die Rinder, und sein Leib wurde benetzt vom Tau des Himmels, bis sein Haar wie Adlerfedern wuchs und seine Nägel wie Vogelkrallen. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. und ich pries den Höchsten. Und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren könnte und zu ihm sagen könnte, was tust du? Unser Gott ist allmächtig. Gott im Himmel, er herrscht. Und er allein ist zu rühmen. Und niemand ist mit ihm zu vergleichen. Er tut, was er will. Und niemand kann seine Hand wehren und sprechen, was tust du? Und jeder Mensch hat völlig den Verstand verloren, wenn man das nicht mehr erkennt. Muss Gott einen Menschen erst so demütigen, zu einem Tier werden lassen, 7 Jahre Gras fressen, bis endlich der Verstand zurückkehrt und man seine Augen wieder erhebt zum Himmel, zu dem ewig Herrschenden und erkennt, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Gott hat höchste Macht. Nebukadnezar hat nichts von sich selbst errungen. Alle Ehre, alle Macht, Reichtum und Stärke, all das ist nur eine Leihgabe Gottes. Und das, ihr Lieben, ist eine Lektion, die jeder von uns lernen muss. Und mögest du nicht erst so gedemütigt werden müssen, bis du dies bekennst und deine Augen erhebst zum Himmel, um Gott die Ehre zu geben. Wir haben vielleicht keinen Palast wie Nebukadnezar und kein Reich wie Babylon. Aber wenn du auf dein Leben schaust und auf das, was du getan hast, gibst du dir selbst die Ehre oder verstehst du, dass du in dir selbst nichts bist und dass allein der allerhöchste Gott allen Ruhm und allen Lob und allen Dank verdient. Unser Problem ist nämlich nicht, dass wir Gott zu viel Souveränität und Macht zusprechen. Unser Problem ist, dass wir denken, wir Menschen hätten Souveränität und Macht, die wir überhaupt gar nicht besitzen. Gott ist allmächtig. Es gibt diese heilige Triade von Gottes heiligen Attributen, die sogenannten Omni-Eigenschaften. Also Gott ist omniscient, er ist omnipräsent und er ist omnipotent, also allwissend, allgegenwärtig und allmächtig. Omni vom Lateinischen einfach gänzlich oder allumfassend. Und wir wollen uns heute beschäftigen mit Gottes Omnipotenz. Gott ist omnipotent, omni, alles, alle Potentkraft. Also Gott verfügt über alle Gewalt, alle Kraft, alle Macht und Stärke. Er kontrolliert ausnahmslos alles. Und sag mir, ist das nicht das, was deine unruhige Seele in diesen Tagen in besonderer Weise hören muss und was du glauben musst von ganzem Herzen? Wenn du die gottlosen Mächte siehst, die sich erheben und wie sie ihre Macht missbrauchen, wenn du siehst, wie die Nationen wie ein aufgewühltes Meer sind, wenn du siehst, wie unsere Tage mehr und mehr Zeiten der Unsicherheit und der gefühlten Machtlosigkeit und Ohnmacht werden, weil wir einfach nichts tun können, wenn die Angst und Bange ist, ja dann lasst uns doch wegschauen von unserer Ohnmacht und hinschauen auf seine Allmacht. Ja, mögen wir auch keine Macht haben, unser Gott hat alle. Und so fürchten wir uns nicht. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Hat er uns nicht durch sein Wort getröstet am letzten Mittwoch im Psalm 27? Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wir brauchen keine Macht dieser Welt zu fürchten. Auch nicht ein wenig. Denn der Allmächtige ist mit uns. Und so lasst uns nachsinnen über die Allmacht unseres wunderbaren Gottes. Und möge diese Schau von Gottes heiligem Attribut, seine Allmacht, uns erfüllen mit Freude, dass wir vertrauensvoll sind und Frieden im Herzen haben, selbst in turbulenten und bedrohlichen Zeiten. Wir wollen uns heute 4 Punkte miteinander anschauen. Der erste Punkt ist, was bedeutet Gottes Allmacht? Also, Gottes Allmacht bedeutet, Gott hat unendlich Kraft und Macht. Ihm ist rein gar nichts unmöglich. Was bedeutet, er kann alles tun, was seinem heiligen Wesen und Willen entspricht. Er hat ausnahmslos alles unter Kontrolle und herrscht. Seine Allmacht bedeutet, dass er mehr als fähig ist, seinen souveränen Willen auszuführen, und nichts kann ihn daran hindern. Und da ist niemand, der seine Hand wehren könnte und sprechen könnte, was tust du? Gott hat die Kraft und die Macht, alles zu tun. Er hat die Kraft, alles auszuführen, was er sich vorgenommen hat. Und die Heilige Schrift bezeugt uns das an unzähligen Stellen. Als Abraham da war, der zu der Zeit nur die Götzen kannte, die nichts vermögen, heißt es in Genesis 17, Vers 1, und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr den Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, im Hebräischen El Shaddai. Die Septuaginta, also das griechische Alte Testament, übersetzt diesen hebräischen Namen El Shaddai mit Pantokrator, also Allherrscher, Allmächtiger. Ich bin Gott, der Allherrschende, der Allmächtige. Und so hat er sich auch an Abraham erwiesen, der Abraham ankündigte, dass er trotz seines hohen Alters und obwohl es biologisch unmöglich war, noch einen Nachkommen sehen soll. Und Sarah, seine Frau, lachte darüber. So lesen wir in Genesis 18, Vers 13. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Und jetzt fragt Gott in Vers 14, sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Man könnte auch übersetzen, sollte eine Sache zu schwer, zu schwierig, etwa unmöglich für Gott sein? Habt ihr noch nicht erkannt, wer ich bin? El Shaddai, Pantokrator, der Allmächtige. Oder Hiob, der nach der Rede Gottes bekennen muss in Hiob 42. Und dieser Vers ist vielleicht die beste Zusammenfassung von dem, was es bedeutet, dass Gott allmächtig ist. Hiob 42, Verse 1 und 2. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Und da ist kein Plan, der für dich nicht ausführbar wäre. Für dich gibt es nichts, was unausführbar ist. Da ist Gott, der Allmächtige, der alles vermag. Und darum ruft man auch im Himmel, Tag und Nacht, da heißt es in Offenbarung Kapitel 4, Vers 8, Tag und Nacht ohne Unterlass wird Gott zugerufen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Ohne Unterlass wird Gott zugerufen, dass er der Allmächtige ist. Unser Gott hat nicht wenig Macht. Wie es heißt im Psalm 147, Vers 5, groß ist unser Herr und reich an Macht. Darum kann man Gott auch einfach nur als die Macht bezeichnen. Denn als Christus vor Gericht war, bezeugte er, Matthäus Kapitel 26, Vers 64, dass die Menschen ihn dann zur Rechten der Macht sitzen sehen werden. Eine Bezeichnung einfach für den Vater. Er ist einfach die Macht. Und der Mensch gewordene Sohn Gottes, auch ihm ist alle Macht verliehen, wie er sagt in Matthäus Kapitel 28, Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Nicht etwas Macht, nicht die meiste Macht, alle Macht. Verstehst du eigentlich, was Mission bedeutet? Mission bedeutet nicht, wir laufen rum und sagen, nehmt doch bitte Jesus als König an, damit er herrschen kann, damit er Macht bekommt. Wie als würden wir für so einen Kanzlerkandidaten irgendwie Werbung machen und hoffen, dass er Stimmen bekommt, damit er dann Macht hat. Nein, Mission ist, Christus ist Herrscher. Er regiert, er hat alle Macht. Es ist vollkommen irrelevant, ob du ihm diese Macht zusprichst oder nicht. Alle Menschen haben bloß anzuerkennen, dass er dieser König ist. Und ob sie wollen oder nicht, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er Herr zu nennen sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Unser Herr hat unlängst alle Macht. Und das bedeutet, dass er tun kann, lassen kann, was ihm gefällt. Und keiner kann ihn da irgendwie reinreden. Und ihm ist nichts unmöglich. Es heißt in Matthäus 19, Vers 26, Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Alle Dinge, da ist nichts unmöglich. Jeremia Kapitel 32 ab Vers 17. Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Und Vers 27. Siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Psalm 115, Vers 3, unser Gott ist im Himmel, alles, woran er gefallen hat, tut er. Psalm 135, ab Vers 5, ja, ich habe erkannt, dass der Herr groß ist. Unser Herr ist größer als alle Götter. Alles, woran der Herr gefallen hat, tut er im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Jesaja 14, ab Vers 24. Der Herr der Herrscharen hat geschworen und gesagt, fürwahr, wie ich es erwog, so geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, so kommt es zustande. Vers 26. Das ist der Ratschluss, der über die ganze Erde beschlossen ist. Und das ist die Hand, die über alle Nationen ausgestreckt ist. Denn der Herr der Herrscharen hat es beschlossen. Wer wird es ungültig machen? Und seine Hand ist ausgestreckt. Wer wendet sie zurück? Oder das Gebet Josaphats in 2. Chronik, Kapitel 20, ab Vers 6. Und er sprach, Herr, Gott unserer Väter, bist du es nicht, der Gott im Himmel ist? Und bist du nicht der Herrscher über alle Königreiche der Nation? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen? Halten wir fest, Gott hat unendliche Kraft und Macht und er tut, was er will. Bei all dem müssen wir begreifen, dass Gottes Macht unendlich ist. Das heißt, seine Kraft wird nie verbraucht, seine Kraft erschöpft sich nicht. Gott kostet es niemals Anstrengung, wenn er etwas tut. Gott gebraucht nicht Kraft wie wir. Er selbst ist die pure Kraft, ewige, unendliche Macht und Stärke. Wir müssen uns anstrengen und Kraft aufbringen und werden dann erschöpft. Und mit der Zeit und mit dem Alter schwinden unsere Kräfte. Nicht so bei Gott. Bei ihm geschieht alles mühelos. Ob nur kleine oder große Dinge. Es heißt in 1. Samuel 14, Vers 6, für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Seine Kraft ist unendlich, er vermag alles, ob er nun einen Staubkorn trägt oder die ganze Galaxie. Für ihn gibt es keinen Gewichtunterschied, verstehst du? Es heißt in Jesaja 40, Vers 15, siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Hast du das gehört? Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Es ist nichts vor unserem Allmächtigen. Und wenn Gott handelt, verliert er nicht an Kraft und Energie, als müsste es wieder aufgefüllt werden. Gott kann nicht kraftlos handeln. Es heißt in Lukas 1, Vers 37, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Es ist unmöglich. Hast du nie gelesen, was steht in Jesaja 40, ab Vers 28? Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und er mattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft und den Unmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten, junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Gott besitzt unendliche Macht. Er vermag alles zu tun, was seinem heiligen Wesen und Willen entspricht. Aber warum sage ich eigentlich, was seinem heiligen Wesen und Willen entspricht? Nun, weil Gottes Allmacht nicht bedeutet, dass Gott alles tut. Und auch nicht, dass Gott alles tun kann. Was meine ich damit? Nun, nicht, weil Gott etwa zu wenig Macht dafür hätte, sondern weil er niemals gewisse Dinge tun will, weil sie nicht mit seinem heiligen Wesen und Willen übereinstimmen. Es gibt diese lächerlichen Versuche, Gottes Allmacht zu widerlegen, indem man sagt, kann Gott auch einen Kreis mit vier Ecken malen? Wenn er das nicht kann, dann wird er doch nicht Gott sein, der Allmächtige. Kann Gott einen Stein schaffen, so schwer, dass er ihn nicht mehr tragen kann? Kann Gott etwa nicht sterben, nicht aufhören zu existieren? Dann kann er wohl nicht allmächtig sein, dann vermag er ja nicht alles. Was für ein blanker Unsinn. Nein, Gott ist unsterblich, er kann tatsächlich nicht sterben. Gott ist allmächtig, er kann keinen Stein schaffen, der dann zu schwer wäre für ihn. Und Gott kann auch nicht die Wahrheit fälschen, als sei ein Kreis mit Ecken dann noch ein Kreis. Er ist ja die Wahrheit in Person. Die Schrift sagt uns, Gott kann nicht lügen. Hebräer 6, Vers 18. Gott kann unmöglich lügen. Es ist unmöglich für den Allmächtigen. Ähnliche Aussagen finden wir in Titus 1 und Nummer 23. Gott kann auch sich selbst nicht untreu werden. Er kann sich selbst nicht verleugnen. 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es ist unmöglich. Er kann auch nicht sündigen oder versucht werden. Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Seht ihr, Gott ist allmächtig, aber das bedeutet nicht, dass er etwas tut, was seinem heiligen Wesen und Willen widerspricht. Fassen wir also zusammen. Gott hat alle Macht, die niemals schwindet. Er kontrolliert, er beherrscht damit alle Dinge und er tut alles, was er sich vorgenommen hat, und zwar das, was seinem heiligen Wesen und Willen entspricht. Und niemand kann ihn daran hindern. Aber lasst uns auch eine zweite Sache bedenken, die aufkommt, wenn man sich mit der Allmacht Gottes beschäftigt. Und das ist zweitens, inwiefern ist Gott denn allmächtig, wenn es so viele andere Mächte gibt, die sich vielleicht auch erheben? Dieser Punkt ist sehr wichtig zu verstehen. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 15. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr aller Herren. Hast du gehört, wie Paulus hier Gott bezeichnet? Er bezeichnet ihn als den alleinigen Machthaber. Ihr Lieben, diese Wahrheit ist wichtig zu verstehen. Was mögen wir sagen? Der alleinige Machthaber? Aber es gibt doch noch so viele andere, die Macht haben. Paulus hat doch dann ein paar Kapitel zuvor gesagt, wir sollen beten für Könige und solche, die in Hoheit sind. Und gibt es nicht so viele Machthaber, so viele Regenten und Mächtige und Gewalten, Weltbeherrscher und Fürstentümer? Es gibt doch Engelmächte, heilige Engel und gefallene Engel. Und der Satan ist doch auch ein Fürst und ein Machthaber. Nun, du musst verstehen, es gibt keine Macht, außer die vom allmächtigen Gott kommt. Alle anderen, die Macht haben, haben diese Macht nur als Leihgabe empfangen. Jeder hat seine Macht von Gott. Das heißt, es gibt keine Macht außer Gottes Macht, die er verleiht, wem er will. Das heißt, Gott der Herr hat keine Konkurrenz, auch der Satan nicht. Manche stellen sich das vor wie so ein galaktisches, gigantisches Armdrücken der Satan gegen Jesus und man muss fiebern, wie das Ganze wohl ausgeht, als seien die beiden sich ebenbürtig in Macht. Erinnert ihr euch an das Buch Hiob, wo der Satan Gott um Erlaubnis bitten muss, gewisse Macht zu bekommen? Gott musste ihn gewähren lassen. Allmacht bedeutet auch, der Punkt ist so wichtig, dass alle Macht, die es gibt, bloß von Gott verliehen ist. Keiner ist mächtig von sich selbst aus. 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 9. Die Füße seiner Getreuen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis, denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Niemand ist stark durch eigene Kraft. 1. Chronik 29, Vers 12. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Daniel Kapitel 2, Vers 37. Du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Oder Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Alles kommt von ihm. Niemand hat eigene Macht. Haben wir das begriffen? Hast du das begriffen, wenn du die Mächtigen siehst, die sich erheben, die streiten gegen Gott, die sein Volk bedrohen? Verstehst du, dass sie nichts vermögen aus eigener Kraft, dass Gott ihnen für eine gewisse Zeit Macht verleiht, die er ihnen aber auch jederzeit wieder nehmen kann? Wir sehen das so wunderbar, als Christus steht vor Pilatus, der ihn hinrichten will oder die Macht hat, ihn hinzurichten. Jesus antwortete ihm nicht. Johannes 19 lesen wir das. Vers 10, da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Hast du gehört? Selbst wenn wir mit Mächten konfrontiert sind, die die Macht haben, uns hinzurichten. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Gott ist der alleinige Machthaber, der Allmächtige, da er alle Macht besitzt und niemand ist stark durch seine eigene Kraft. Es heißt sogar in Jeremia Kapitel 10, Vers 23, Ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht. Ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. Hast du das gehört? Der allmächtige Gott, der kontrolliert alles. Gott ist der Allmächtige. Aber lass uns nur noch fragen, wo hat Gott denn jetzt seine Macht offenbart? Woran erkennen wir denn seine Macht? Und das führt uns zu unserem dritten Punkt. Wo offenbart Gott seine herrliche Allmacht? Zunächst einmal müssen wir sagen, in seinen Schöpfertaten, in der Schöpfung und in der Haltung von allem Geschaffenen. Es heißt nämlich in Römer 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. So willst du Gottes Allmacht sehen, seine große Kraft. Schau dich einfach nur um. Überall wird sie wahrgenommen, in allem Gemachten. Überall ist seine Stärke zu sehen, denn er hat es alles geschaffen. Und zwar mit Leichtigkeit. Das heißt im Psalm 33, Vers 6, durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie der Damm, legt in Behälter die Fluten. Es fürchte den Herrn die ganze Erde, möge sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Er sprach und aus dem Nichts erschuf er alles einfach mit dem Hauch seines Mundes. Was für ein furchtgebietender und mächtiger Gott. Er hat aber nicht nur alles erschaffen, er erhält auch alle Dinge durch seine Macht. Wie es heißt in Hebräer Kapitel 1, Vers 3, er, Christus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Und was tut er? Der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Alles, was es gibt, wird getragen, erhalten durch die Macht Jesu Christi. Er hat seine Macht erwiesen durch die ganze Schöpfung, seine unvorstellbare Kraft offenbart. Aber seine Kraft offenbarte er nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in allen seinen anderen Machttaten. Und wer will die Machttaten des Herrn aufzählen? 5. Mose, Kapitel 3, Vers 24. Herr, Herr, du hast begonnen, deinen Knecht deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Denn wo im Himmel und auf Erden ist ein Gott, der so etwas wie deine Werke und wie deine Machttaten tun könnte? Psalm 106, Vers 2, wer wird alle die Machttaten des Herrn erzählen, hören lassen, all seinen Ruhm? Psalm 145, Vers 4, eine Generation wird der anderen rühmen, deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. Ihr Lieben, die Zeit reicht doch gar nicht, um über all die herrlichen Machttaten Gottes zu sprechen. Wie er sie gerettet hat aus Ägypten und sie hinausgeführt hat mit starker Hand. Und nun könnten wir Seite um Seite blättern, lesen und lesen, wie herrlich und wie groß und wie mächtig unser Gott ist. Wer will all die Machttaten unseres Gottes aufzählen? David beschreibt es im Psalm 18, weil der Herr ihn rettete von all seinen Feinden und aus der Hand Sauls. Und er spricht dort, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Und er beschreibt, wie der Herr ihm beistand. Ab Vers 8, da wankte und bebte die Erde, die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, denn er war von Zorn entbrannt. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund, glühende Kohlen brannten aus ihm. Er neigte den Himmel und fuhr hernieder und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf einem Cherubin und flog daher, so schwebte er auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Versteck, zu seiner Hütte rings um sich her, wasserdunkel, dichtes Gewölk. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken vorüber mit Hagel und feurigen Kohlen. Und der Herr donnerte im Himmel. Und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Hagel und feurigen Kohlen. Und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie. Und er schleuderte Blitze und verwirrte sie. Da wurde sichtbar die Betten des Wassers. Und die Fundamente der Erde wurden aufgedeckt vor seinem Schelten. Herr, vor dem Schnauben des Hauchs seiner Nase. Was für ein furchtgebietender Gott, vor dem man nur zittern kann. Alle Seiten der Heiligen Schrift sprechen von seinen Machttaten. Und dann, als die Tage erfüllt waren, sandte Gott seinem Sohn, um seine Macht, seine Herrschaft und seine Stärke in einer Weise zu offenbaren wie nie zuvor. Schon bei der Geburt Jesu heißt es in Lukas 1, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wenn der Sohn des allerhöchsten Gottes geboren wird, dann in gewaltiger, allmächtiger Kraft. Und denk an all die Machttaten, die ausgingen von dem Sohn des lebendigen Gottes, wie schon vom Saum seines Gewandes Kraft erging, um Menschen zu heilen. Wie er ein Machtwort sprach und der Satan zittert und Dämonen müssen fliehen und er den Tod besiegt und Krankheiten, wie er Tote auferweckt, wie er den Sturm stillt, wie er Macht hat, Sündern zu vergeben. Denk an die Macht, die offenbar wurde, als er auferweckt wurde aus den Toten, wie er sich setzte zu Rechten der Macht, wie er hoch erhöht ist als König und ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und nun denke an die Macht, an die Kraft, die der Herr offenbart in der Erlösung von Sündern. Heißt es nicht in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil, Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Eine unfassbare Kraft, die Sünder erneuert, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur aus uns macht und uns dann bekleidet mit Kraft aus der Höhe, um seine Zeug zu sein, um geheiligt zu werden, Kraft, um bewahrt zu werden, aus aller Not und aller Versuchung und aller Bedrängnis heraus. Wie es heißt in 1. Petrus 1, Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Und dann, wenn er uns in seiner Kraft bewahrt hat, durch alle Bedrängnis hindurch und wir eingehen in das ewige Königreich Gottes, da heißt es in Philipper Kapitel 3, ab Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Und hör mal, was er tun wird, wenn er kommt als unser Retter. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Oh, wie viel rebelliert noch in uns, Wie viel streitet noch, wie viel Sünde ist da noch in uns? Wie viel Schwachheit, dem Herrn nicht so zu gehorchen, wie wir sollten. Wenn er kommt als unser Retter, wird er uns verwandeln. Er wird uns verherrlichen. Er wird uns einen ewigen Auferstehungsleib geben, wo alles ihm in alle Ewigkeit unterworfen ist. Wie? Durch seine wirksame Kraft. Wie wird seine Kraft offenbart, wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft? Und wie wird seine Kraft offenbart, wenn er kommt zu seinem furchtbaren Gericht? Er hat seine Macht offenbart durch die Sintflut und durch das Gericht an Sodom und Gomorra und die Völker in Kanaan. Oder wie es heißt in Römer 9, Vers 17. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Und Römer 9, Vers 22. Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind. Gott will seine Macht auch darin offenbaren, dass er Menschen schlägt mit seinem ewigen Zorn. Gottes Zorngericht offenbart seine Kraft. Und wir könnten nun den ganzen Tag weitermachen und aufzählen, wo Gott seine Kraft offenbart. Seine Allmacht. Psalm 150, Vers 2. Lobt ihn wegen seiner Machttaten. Lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Und nun der letzte Punkt. Was bedeutet diese Lehre der Allmacht Gottes für uns praktisch? Zunächst einmal bedeutet es für uns, dass wir uns fürchten sollten. Dass wir uns fürchten sollten. Denn verstehst du, mit was für einem Gott wir es zu tun haben? Es heißt in 1. Korinther 10, Vers 22, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Glaubst du, du bist stärker als Gott? Glaubst du, du solltest ihn herausfordern? Das heißt, schrecklich ist es, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Sagt Jesus nicht in Lukas 12, Vers 5, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Jesus lehrt uns, wen wir fürchten sollen. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Das müssen wir begreifen. Diese Gottesfurcht muss unser Herz erfüllen. Es ist eine furchtgebietende Allmacht, mit der wir es zu tun haben. Es gibt vor Gott keinen Kommen. Sag, hast du wahre Gottesfurcht gelernt vor diesem Allmächtigen? Aber das ist nicht alles. Diese Furcht, diese Gottesfurcht sollte uns dazu anleiten, dass wir diesen herrlichen, allmächtigen Gott nun die Ehre geben und ihn anbeten. Wie in Nebukadnezar, Daniel Kapitel 4, ab Vers 31, haben wir doch gehört. Und am Ende dieser Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Also seine Machttaten, seine Größe, seine Allmacht soll gerühmt und gepriesen und gelobt werden. Hast du erkannt, wie herrlich und erhaben er ist? Dann wirst du ihn preisen und ihm die Ehre geben. Dann wirst du reden und verkündigen, wie groß der Herr ist, wie es heißt im Psalm 145, Vers 5. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät und deine Wunder will ich bedenken. Wir wollen nachsinnen über unseren allmächtigen Gott und all seine Wundertaten. Es sollte zur Anbetung führen, zu wahrer Gottesfurcht und zu Gehorsam, weil dieser der allmächtige Gott ist, der unsere Seelen besitzt und der es verdient, dass wir ihm gehorchen aufs Wort. Aber all das sollte auch bei uns zu einem demütigen Vertrauen führen. Ein demütiges Vertrauen. Weil Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 5, ab Vers 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Also hast du erkannt, dass die Hand des Herrn mächtig ist? Ja, dann demütige dich darunter, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Weil Gott benutzt seine mächtige Hand nicht einfach zu erniedrigen, sondern auch um aufzurichten. Ja, aber wie erniedrige ich mich denn jetzt unter die mächtige Hand Gottes? Petrus sagt es uns dann. Also demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Vers 7, wie denn? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Welch ein Trost, dass dieser allmächtige Gott nicht gegen uns ist, denn dann sind wir in alle Ewigkeit verloren. Was für ein Trost, dass dieser allmächtige Gott für uns ist. Ja, wer kann dann noch gegen uns sein? Und dann können wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt sich für uns und er weiß, was wir bedürfen. Er kennt uns. Jedes Haar auf unserem Haupt ist gezählt. Er kennt uns durch und durch und ihm ist kein Ding unmöglich. Wir müssen uns vor niemandem fürchten. Der Allmächtige ist für uns. 2. Korinther 6, Vers 18. Gott spricht, und ich werde euch Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Der Allmächtige nennt uns Töchter, nennt uns Söhne. Der Allmächtige ist in unserer Mitte. Vor wem sollten wir uns doch fürchten? Und sollten wir diesem Allmächtigen, den ja niemand hindern kann, dessen Pläne niemand durchkreuzen kann, sollte man diesem dann nicht auch ganz vertrauen? Und zwar bedingungslos? Denn was ist zu schwer für ihn? Gibt es ein Gebet, das zu schwer wäre für ihn zu erhören? Ist denn da eine Not zu groß, als dass er daraus retten könnte? Oh, würden wir doch mehr tun, was geschrieben steht in 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also wenn du ihn suchst, mit ungeteiltem Herzen. Seine Augen durchlaufen die ganze Erde, um dir treu beizustehen. Verstehst du? Wie es heißt im Psalm 105, Vers 4, fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Er ist mächtig zu helfen. Es heißt sogar in Epheser Kapitel 3, Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Gott vermag viel mehr zu tun, über die Maßen mehr, als du erbeten oder erdenken kannst. Wollen wir das nicht mehr glauben? Wollen wir darauf nicht mehr vertrauen? Paulus spricht in Epheser 1 von der überragenden Kraft und der Wirksamkeit seiner Macht, seiner Stärke, die an uns wirkt. Und darum sagt er in Epheser 6, Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Der Allmächtige ist mit uns. Und so lasst uns leben in seiner Kraft. Lasst uns nicht so tun, als sei da irgendeine Sünde, die nicht zu überwinden wäre. Lasst uns nicht so tun, als sei es recht, Menschenfurcht zu haben. Schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Lasst uns wie David sprechen im Psalm 18, Vers 30. Denn mit dir, Gott, erstürme ich einen Wall und mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Mauern. Oder wie Paulus in Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stärkt. Alles. Und nichts, ihr Lieben, kann uns aus seiner Hand rauben. Heißt es nicht, sagt Jesus nicht in Johannes 10, Vers 28, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Vertrauen wir dem Herrn, seiner Allmacht. Und wenn du vielleicht heute Abend hier bist und du fühlst dich schwach, da sind Glaubenskämpfe gegen dein Fleisch, gegen die Sünde, gegen die Welt, gegen den Satan, in so mancher Bedrängnis und Trübsal und du fühlst dich schwach, ohnmächtig. Und unfähig. Was sagt Paulus in 2. Korinther, Kapitel 12, die Verse 7 bis, 9, ich lese ab Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten und Misshandlungen, an Nöten und Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Durch die Kraft des Herrn, die in ihm wohnt, erlebst du das. Auch jetzt in diesen Tagen. Lasst uns nicht schwach sein. Lasst uns stark sein in dem Herrn. Wir sind in uns selbst schwach. Aber wenn wir schwach sind, dann wird er seine Stärke erweisen, damit er alle Ehre hat. Lasst uns doch mehr auf die Allmacht unseres Gottes vertrauen. Und so will ich schließen mit einer Begebenheit, die wir finden in der Heiligen Schrift. Und ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen, zu 1. Samuel, Kapitel 14. 1. Samuel, Kapitel 14. Ihr alle kennt die großen Glaubens- und Heldentaten von David. Aber David hatte auch einen Freund mit dem Namen Jonathan. Und eines Tages ging Jonathan, ohne dass er Bescheid gegeben hat, ohne dass die Truppen es wussten, geht er einfach los. Und hört mal, was da passiert. Sie befinden sich gerade im Krieg mit den Philistern. Wir lesen mal ab Vers 4. Es waren aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu dem Posten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Der Name der einen war Bozes, der Name der anderen Senne. Die eine Zacke bildete eine Säule im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, der mit ihm unterwegs war. Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und sein Waffenträger antwortet ihm, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind, und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Und beide zeigten sich dem Posten der Philister. Da sprachen die Philister, sieh an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinen Waffenträger zu und sagten, kommt zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinen Waffenträger, steig hinauf mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Sie fielen etwa auf einer halben Furchenlänge eines Joches Acker. Und es entstand ein Schrecken im Lager, auf dem Feld unter dem ganzen Kriegsvolk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollten, erschraken und die Erde erbebte. Und so entstand ein Schrecken Gottes. Einfach zwei junge Männer, die nicht auf sich selbst vertrauen, sondern einfach glauben, Gott ist mit uns. Er wird sich zu uns stellen. Er wird uns Sieg geben. Sag, glauben wir noch an solch einen mächtigen Gott, dem nichts unmöglich ist. Lasst uns ihm ganz vertrauen. Ihr Lieben, dann werden wir sehen, wie die Erde erbebt. Weil der Allmächtige mit uns ist. Lasst uns den Allmächtigen die Ehre geben. Lasst uns ihm anbeten. Lasst uns seine allmächtigen Taten verkündigen und glauben, dass er mit uns ist. Und wir werden seine Allmacht sehen, Gepriesen sei sein hochheiliger Name, der Name des alleinigen Machthabers in alle Ewigkeit. Amen.